Das Beste aus der SWR 3 Morning Show von heute.
Hey, hallo, guten Tag.
Ponsi und Rebecca aus der SWR 3 Morning Show hier.
Wir haben eine Aufgabe, wie sie nur eine Morningshow lösen kann. Es geht um nichts Geringeres als den perfekten Toast heute Morgen. Wir nähern uns dem perfekten Toast im Laufe der Sendung an. Erstmal brauchen wir aber dazu einen guten Toaster.
Patricia Metz aus der SWR 3 Verbraucherredaktion hat gerade ein paar getestet. Stichprobenartig zwei günstige, zwei aus der mittleren Preisklasse und zwei Markentoaster. So, Patricia, müssen wir denn für ein gutes Bräunungsergebnis viel Geld für so einen Premium-Toaster ausgeben?
Nein, das muss man nicht. Die Premium-Toaster sind meistens ein bisschen robuster, bringen ein bisschen mehr Gewicht auf die Waage. Aber wenn es um die Röstung geht, dann kann man auch mit weniger Geld ganz gut klarkommen. In der mittleren Preislage, so um die 20 Euro, da sind durchaus gute Geräte zu bekommen. Und in unserem Praxistest war denn auch der Lidl Silvercrest, der kostet 20 Euro. Unser Preis-Leistungssieger, der brachte ein gutes Röstergebnis, aber genau wie die Markengeräte auch von WMF und Bosch.
So, wir wollen ja den perfekten Bräunungsgrad. Was heißt denn ein gutes Röstergebnis überhaupt genau? Das müsst ihr ja für eure Tests quasi auch definiert haben.
Jeder Toaster hat erstmal unterschiedlich viel Power, also eine unterschiedliche Wattzahl. Und wenn wir 6 Toaster random untersuchen, dann kriegen wir 6 verschiedene Bräunungsergebnisse. Also wirklich alles ist da drin, von hell bis dunkel. Und dann guckt man eben, ist so eine Toastscheibe gleichmäßig goldbraun oder ist die vielleicht auf der einen Seite noch weiß und auf der anderen schon dunkelbraun oder fast schwarz. Dann ist es eben nicht das, was man sich wünscht. Und außerdem haben wir eben auch gecheckt, ob die Toaster, wenn sie dauerhaft laufen, also wenn die 5 Toasts in Folge bringen, ob die dann noch gleichmäßig vergleichbar goldbraun sind. Und das war eben bei den Markengeräten, aber eben auch bei dem Lidl-Toaster der Fall.
5 Toasts in Folge, gute Röstergebnisse. Das ist doch mal eine Auszeichnung, die will man haben. Sehr gut. Also es ist ja so, wir schütten was zusammen und dann macht es entweder Puff oder es wird bunt oder es wird gefährlich. Ich glaube, das ist noch so übrig aus dem Chemieunterricht.
Und den feiern wir heute. Schließlich wird heute der Chemie-Nobelpreis vergeben. Und einer, der den schon bekommen hat, ist Benjamin List. 2021 war das. Und wir haben ihm genau 40 Sekunden Zeit gegeben, um uns zu sagen, warum ist Chemie das beste Fach der Welt?
Ich kann einfach mir nicht vorstellen, wie irgendjemand irgendwas anderes interessanter finden kann als chemische Synthese und Katalyse. Weil das Besondere an der Chemie ist halt, dass wir nicht nur wie die Biologen und die Physiker die Welt ergründen und verstehen wollen, sondern wir können sie eben auch selbst schaffen und kreieren. Und entgegen ihrem Ruf, ja, bei der Chemie stinkt und alles ist giftig und explodiert, gibt es wahrscheinlich keine kulturelle Leistung der Menschheit, die wichtiger war als die Beherrschung der chemischen Synthese, mit der wir Materialien, Medikamente, Vitamine, Kraftstoffe und Dünger und so weiter herstellen können. Und ich glaube auch für die Herausforderungen der Zukunft brauchen wir unbedingt chemische Synthese und Katalyse. Und Chemiker natürlich.
Synthese und Katalyse. Sucht euch jemanden, der so über euch redet wie Benjamin List über Synthese und Katalyse. Das wäre gut. Das macht schon ein bisschen Sorgen, was wir da aus Florida hören. Hurricane Milton soll heute Abend auf Land treffen. Ihr habt es auch gerade schon in den SWR 3 Nachrichten gehört. Tausende Menschen wollen sich da gerade in Sicherheit bringen. Chaos auf den Highways. An den Tankstellen geht der Sprit aus. Die Polizei eskortiert dort Tanklaster entlang der Fluchtrouten, damit der Sprit auch aufgefüllt werden kann. Und wir sehen natürlich auch leere Bilder von Supermarktregalen.
Das ist ja schon der 3. Hurricane seit August, der auf Florida zukommt. Fachleute sagen, das jetzt könnte der heftigste Sturm werden seit über 100 Jahren. Von der Fläche her ist er ungefähr so groß wie ganz Deutschland. Marco Wischmeier vermietet Ferienhäuser in Florida. Was erwarten Sie denn in den kommenden Stunden?
Die Problematik wird sein, Milton trifft auf Land in der Nacht. Nachts ist dunkel. Es sind nur diese schrecklichen Windgeräusche, die man hört, das Pfeifen. Wir sprechen hier über 250 Stundenkilometer. Das muss man sich vorstellen. Orkan in Deutschland. Orkanböen auf dem Brocken mit 120 Stundenkilometer und die als gefährlich gelten, dann muss man sich vorstellen, 250 Stundenkilometer. Das ist absolute Zerstörung. Da steht an der Küste nichts mehr.
Die Behörden warnen vor heftigen Sturmböen und einer 4 Meter Flutwelle auch, die da auf die Westküste von Florida treffen kann. Wie bereiten Sie sich vor?
Der Wind wird viel kaputt machen, aber wenn die Flut steigt, dann kommt man nicht mehr weg. Dann stehen die Straßen unter Wasser, die Kanäle unter Wasser. Wir haben noch keine endgültige Entscheidung getroffen, aber meine Frau hat gepackt.
Am Ende bleibt also quasi nur die Entscheidung weg da. Wie sieht es denn bei den Nachbarn dann aus?
Wir haben einen deutschen Hausbesitzer hier und seine Frau ist gestern noch aus Deutschland angereist und ich habe sie wirklich gebeten zu gehen. Und jetzt bekam ich eine WhatsApp, wir bleiben. Und das kann anstecken, weil wenn ich jetzt zum Fenster rausschaue, der Kanal liegt ruhig, er ist nicht höher. Und es ist die Ruhe vor dem Sturm. Es ist kein schönes Gefühl, wenn man auf eine Katastrophe warten muss und heute noch nicht weiß, wo Milton einschlägt.
Wir drücken die Daumen, dass es nicht so schlimm wird wie vermutet. Hurricane Milton trifft heute Nacht auf Land. So, wir nehmen die wichtigste Mahlzeit des Tages, das Frühstück, doch einfach mal heute sehr ernst. Heute in der Disziplin Toast.
Wir wollen nichts weniger als den perfekt gebräunten Toast heute Morgen. Und bevor wir das gleich mit euch zusammen ausprobieren, holen wir uns Fachberatung. Annalena Scheurich ist Brotsommelier aus Essingen in der Südpfalz. Willkommen in der Show, Annalena.
Hallo. Hallo, moin.
Moin. So, was ist denn der perfekte Toast? Was bedeutet die perfekte Bräunung für dich?
Oh, für mich ist es so karamellfarbend, dass es außer schön knusprig ist und Richtung Mitte dann noch ein bisschen schön weich, wattig, wollig und dass er schöne Karamellfarbe hat.
Ah, toll.
Wattig, wollig.
Was gibt's noch so für Bräunstufen? Also Karamell haben wir jetzt gelernt. Wie heißen die anderen Bräunungsstufen?
Dann hätten wir noch, du vorhat die Honigweiße, das Goldhonig, dann haben wir noch ein Kastanienbraun, dann hätten wir noch so schönes Baumbraun, eine Rinde oder halt dann die Kohle.
Also verbrannt, sind wir ehrlich.
Ja, genau.
Brülamid-Spezial. Jetzt gibt es ja öfter mal, finde ich, wenn man irgendwo ist, in so einem Hotel oder so, es gibt ja teilweise dann schon so fertig getoasteten Toast, der dann so eiskalt irgendwie rumliegt. Ich finde es ja persönlich ganz schrecklich. Wie geht's dir damit?
Ja, schmeckt überhaupt nicht. Wenn, dann muss er warm sein. Dann hat er auch noch sein schönes Butteraroma nach dem süßen Geruch. Und dann schmeckt er erst. Und dann schön was drauf, Schmierkäse oder Wurst oder die Nuss-Nougat-Creme, dann ist perfekt.
Dann ist perfekt. Was steht denn in der Fachliteratur? Wie sieht ein Brotsommelier-mäßiger Toast aus noch? Gibt es da noch irgendwas, auf das wir achten?
Kasteform, dass er einmal rundum grad ist und keinen Einschnitt hat, wie man es bei den normalen Broten kennt.
Ja.
Aber wir wollen ja rundum grad haben, damit wir zum Beispiel schöne Sandwiches machen können. Und dass wir uns nichts den Gaumen aufreißen oder so, weil das wird dann noch knuspriger die Anschnittseite und dann macht es weh und dann ist das nämlich schädsweise.
Es ist die Woche der Wissenschafts-Oscars. Diese Woche erfahren wir, wer welchen Nobelpreis bekommen wird. Heute ist Chemie dran. Da kann Benjamin List ja relativ entspannt drauf schauen.
Ja, der hat nämlich schon einen. 2021 hat er den Chemie-Nobelpreis bekommen. Er forscht in Mülheim an der Ruhr. Ja, so mit so einem Oscar geben Menschen ja schon mal an. Wie sieht es denn aus mit so einem Nobelpreis?
Also in der Jugendsprache sagt man ja flexen gehen. Sind Sie flexen gegangen?
Naja, ich habe halt eine Goldmedaille bekommen. Manchmal hole ich die aus dem Safe raus und zeige den Besuchern hier. Und dann gibt es halt ein handgemaltes Bild, das ein Künstler gemacht hat anlässlich des Nobelpreises. Und das hänge ich mir hier an die Wand in meinem Büro. Naja, ich bin schon stolz, muss ich zugeben.
Ja, darf man ja auch sein. Oder auch die Medaille immer schön abends bei Partys irgendwie um den Hals hängen. Das geht natürlich auch. Das trägt man doch so, ne?
Nee, aber so am Anfang habe ich es schon manchmal mit mir genommen, muss ich zugeben. Also zum Beispiel haben wir dann mit meinen Mitarbeitern hatten wir eine Feier hier und dann hatte ich sie und jeder Mitarbeiter durfte sie einmal in die Hand nehmen und ein Selfie mit mir machen. Das wollten die natürlich so.
Natürlich.
Wird um die Verleihung denn in Schweden auch eine fette Party gefeiert? Also alles oder ist alles eher wissenschaftlich gediegen?
Das ist unglaublich spektakulär und überhaupt nicht wissenschaftlich gediegen. Also schon wissenschaftlich gediegen, aber eben auf einer extrem feierlichen Art. Da ist ja der König von Schweden und die Königin und überreichen einem den Preis. Und danach gibt es ein riesiges Bankett mit köstlichem Essen, wo zwischen den Gängen ein berühmter Künstler singt und Trompetenkonzerte stattfinden. Also das ist eine riesige Show und eine tolle Angelegenheit. Und am nächsten Tag gibt es dann im kleinen Kreis, in Anführungsstrichen, ein Dinner beim König selbst im Schloss. Waren dann 200 Leute und danach wurden Zigarren gereicht. Es war unglaublich, hat sich angefühlt wie in einem anderen Jahrhundert, aber war spektakulär.
Klasse, sagt Nobelpreisträger, Chemie-Nobelpreisträger Benjamin List. Heute Vormittag wissen wir dann, wer den diesjährigen Chemie-Nobelpreis bekommt. 30.000 Plüschelche, die wollen ja wohl rauf auf eure Schreibtische, rein in eure Wohnungen und Autos. Wir kommen ab Montag, 2 Wochen lang, täglich in eure Nähe. Jeden Tag haben wir 2 Städte auf dem Programm und ihr holt euch dann einfach euren Elch selbst ab.
So, und damit ihr diese Verantwortung, damit ihr dafür auch vorbereitet seid, dafür, dass ihr einen Elch zu Hause habt, gibt es jetzt noch ein paar Tipps vom Experten Joshua Thum vom Wildpark Pforzheim. Wie pflege ich einen Elch denn richtig?
Naja, auf jeden Fall mit viel Liebe. Elche sind natürlich sehr liebesbedürftig. Und mit viel Futter, kleinen Leckerlis zwischendurch, viel Wasser. Gerade wenn sie ein bisschen in der Hitze stehen, ein bisschen abkühlen. Aber ich denke mal, die Leckerlis sind für die Elche am wichtigsten.
Leckerlis, stimmst du zu? Ja, gut.
Gut. Du hast es schon gesagt, Joshua, die mögen es nicht so heiß, die Elche. Die Heizung sollte ich zu Hause also nicht so sehr aufdrehen.
Nein, auf keinen Fall. Da eher die Sprenkelanlage anmachen. Im Winter fühlen sie sich auch wohl, wenn Schnee und Eis draußen liegt. Also ich würde sagen, lieber ein bisschen zu kalt als zu warm.
So, unsere SWR3-Elche sind natürlich noch viel pflegeleichter. Ja, genau. Ja. Kommt einfach vorbei und holt euch euren eigenen ab beim SWR3-Elch-Alarm in eurer Nähe. Und da trefft ihr auch unsere Crew. Rebecca, du bist auch dabei?
Ich bin auch dabei. Montag geht's los.
Also, holt euch euren SWR3. Ja, Elch. So, wir trainieren heute Morgen wieder unser Algorithmusgefühl. So. Und klick. Und klick. Und klick. Und klick. Da steht's.
Heute geht's um YouTube, Netflix und das ganze andere Videostreaming.
Ja, ich mach mal andere Musik.
Ja, das ist gut. Ich war schon so im Beat.
Ja.
Das sind ja nun Plattformen, die uns sehr gerne kennenlernen wollen vor allem. Und sie kennen uns ziemlich gut, müssen wir sagen. Wir bekommen Videos vorgeschlagen, die wir noch nicht kennen, aber uns bestimmt auch gefallen könnten. Ne?
Das heißt ja immer so. Vor allen Dingen, dann kommen ja diese äußeren Einflüsse dazu und die zerstören quasi unseren gut trainierten Algorithmus. Also wenn auf Netflix auf einmal zwischendrin ganz viel Kindercontent geschaut wird oder wir haben irgendwie einen Abend mit Freunden und man scrollt sich so durch YouTube und schaut irgendwie ganz viel verschiedenen Quatsch an. So, jetzt die Frage. Kevin Frisch aus dem SWR3 Morningshow-Team. Der Algorithmus ist dahin. Wie biegen wir ihn denn wieder gerade? Es ist hartes Training, so viel steht mal fest. Beruhigend erstmal, auch KI-Experten sind davor nicht sicher, so wie Matthias Lein.
Da war ich heimwerkermäßig unterwegs, da musste ich ein Türscharnier reparieren, also wirklich eine singuläre Kiste. Da habe ich mir so ein Heimwerker-Video angeguckt und in den nächsten 2 Wochen habe ich alles über Türscharniere angeboten bekommen in YouTube. Das war wirklich furchtbar.
Er ist technischer Leiter einer Beratungsfirma für künstliche Intelligenz und Big Data. Deswegen weiß er immerhin, wie wir das wieder fixen können. Aktiv gegenarbeiten ist die Lösung, sagt er.
Zum Glück bieten die meisten Plattformen, wie zum Beispiel YouTube, an, auch ein Dislike, also quasi einen Daumen nach unten, zu vergeben.
Wer also im Sumpf der Türscharniere schwimmt, hat richtig was zu tun.
Da muss man dann eben wirklich stringent vorgehen und diese ganzen Videos, die einem angeboten werden, die man aber nicht mag, auch wirklich mal alle durchklicken, um den Algorithmus in diese Richtung zu zwingen. Anders geht's wirklich nicht.
Und dann hängt's auch noch von der Plattform ab, wie gut und schnell wir das beeinflussen können. Also wie viele Daten bekommen die von uns? Das ist wichtig, sagt Matthias Lein.
TikTok kann sehr, sehr schnell lernen, was die Präferenzen sind und sich dann eben auch schnell wieder neu einstellen, wenn man Inhalte nicht mehr sehen mag. Bei YouTube geht es dann entsprechend langsamer.
Und am langsamsten ist sowas wie Netflix, wo wir hauptsächlich längere Formate gucken. Da dauert es also auch dementsprechend lange, den Algorithmus wieder zum eigenen zu machen. Grundsätzlich gilt aber,
möglichst schnell klicken und möglichst viele Informationen auf einmal dem Algorithmus zur Verfügung stellen. Nicht unbedingt das Video fertig gucken und dann sich dann erst entscheiden, das war ja gar nicht das, was ich sehen wollte, sondern möglichst schnell die Dinger wegklicken und sagen, nee, gefällt mir nicht, gefällt mir nicht, gefällt mir nicht. Irgendwann kapiert es der Algorithmus dann und fängt wieder an, sinnvolle Empfehlungen auszusprechen.
Türscharniere, hä? Finde ich ja super spannend. Möchte den
Kann
ganzen
man sich
Abend
doch auch mal drin
Wahnsinn.
Verlieren.
Toll. Das Wort Hurricane ist uns in den letzten Tagen ja öfter mal begegnet. Und zwar öfter als uns lieb ist eigentlich. Wir hören gerade überall von Hurricane Milton zum Beispiel in den USA.
Ja, der kommt da auf und auf die USA zu. Davor gab es unter anderem noch Kirk. Und mit dem bekommen wir es dann nochmal morgen zu tun. Wetterfrau Lea Spindler, was bedeutet das für uns?
Also ich kann schon mal eine Entwarnung geben. So krass wie jetzt in den USA mit Milton wird es bei uns auf keinen Fall. Also wir haben es noch mit den Überresten sozusagen von Kirk zu tun. Der war ja auch ein Hurricane, hat sich jetzt über dem Atlantik abgeschwächt und kommt jetzt als kleines Sturmtief zu uns. Man könnte sagen, es wird kurz und knackig. Also die ersten Vorboten kommen da heute schon in Form von viel Regen. Also gerade im nördlichen Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Sauer und im Siegerland. Da kommen bis morgen früh 80 Liter pro Quadratmeter an Regen runter, also zumindest stellenweise. Heißt, da kann es dann auch lokal wieder Hochwasser geben. Und morgen früh wird der Regen dann langsam weniger. Da geht es dann mit dem Wind los. Also gerade jetzt in der Nacht wird es sehr kräftig. So ab 22 Uhr fängt es dann eben an mit Winden. Und dann eben gerade in der Nacht ist es richtig heftig. Da sind dann gerade im Schwarzwald zum Beispiel auch Orkanböen drin. In den Bergen insgesamt schwere Sturmböen, aber auch bis in die Täler runter und bis in die Ebenen gibt es wirklich auch Sturmböen. Das Problem sind gerade auch so ein bisschen die Bäume. Die sind natürlich noch sehr belaubt. Das heißt, der Wind, der kann da nicht einfach so durchwitschen, durch diese, zwischen den Ästen durch. Und dann kippen Bäume einfach schneller um und Äste brechen schneller ab. Also nicht wundern, wenn ihr morgen zur Arbeit fahrt, gerade im Bergland. Da könnte dann schon mal ein umgekippter Baum sein oder auch ein paar abgebrochene Äste.
Wenn der Sturm vorbei ist morgen, wie geht's denn dann weiter? Also haben wir dann nochmal die Chance auf goldenen Oktober?
Ja, ab Freitag kommt dann so ein Hoch auf uns zu. Das breitet sich dann aus, aber irgendwie so richtig durchkommen will es noch nicht. Die Sonne bahnt sich da mal so ein bisschen durch die Wolken durch. Es gibt so ein paar Wolkenlücken. An den Flüssen gibt es noch ein bisschen Nebel, Hochnebel. Der kann dann auch mal hartnäckiger sein. Am Samstag ist es dann eigentlich erstmal ganz freundlich. Dann kommt aber schon wieder neuer Regen. Also goldener Oktober, ja, so zeitweise mal zwischendurch. Aber so ein richtig toller, freundlicher, super toller Oktobertag. Naja.
Naja,
erstmal nicht.
Dankeschön, Lea. Ich habe Termin, Rebecca. Du hast ein kleines Päuschen, oder?
Ja, geh du mal.
Ich geh mal.
Ich weiß schon, was ich
tue. SWR 3 abrasiert. Die unwichtigsten Dinge des Tages.
So, jetzt hat letzte Zeit wird's. Ich habe einen Termin bei meiner Friseurin Yvonne. Sie hat den Salon in Moosbrunn im Odenwald und ist Weltmeisterin im Smalltalken. Hallo Yvonne, willkommen in der Show.
Hallöchen, Konzi.
Yvonne, küsst du und dein Mann, küsst ihr euch immer mit Zunge draußen in der Öffentlichkeit, so wie die Effenbergs damals auf dem Oktoberfest?
Nein, nie. Nicht draußen in der Öffentlichkeit, nein, nie. Was sagt es aus, dass wir eine bessere oder eine schlechtere Ehe haben?
Das weiß ich noch nicht so genau. Die Effenbergs haben 20. Hochzeitstag, also bisher hat es gehalten, obwohl das ja alles nicht so leicht war. Die waren ja beide zum Beispiel verheiratet mit anderen Leuten, als sie sich verliebt haben. Sie war ja, zum Beispiel mit Fußballer Thomas Strunz verheiratet. War alles nicht so leicht und doch haben sie es jetzt allen bewiesen und seit 20 Jahren halten die durch.
Ja, voll gut eigentlich. Ich finde auch gar nicht, dass dieses, was ist vorher gewesen, so wichtig ist, weil wenn man sich gefunden hat, hat man sich gefunden. Und wenn die Voraussetzungen ein bisschen schwieriger waren, so wie bei denen, dann ist es ja umso besser, wenn man doch zueinander gefunden hat.
Voll, vor allen Dingen danach war es auch nochmal nicht leicht. Dann hatte er nochmal so eine kleine Affäre wohl mit der Nachbarin in Florida oder so, aber auch das... Er hat es gebeichtet und dann sich entschuldigt und sie hat gesagt, ja komm.
Also jetzt sind wir mal ganz ehrlich, ja, jede Beziehung hat Höhen und Tiefen und jede Beziehung hat gute Tage und schlechte Tage. Und heutzutage ist doch alles hinter dem perfekten Insta-Filter versteckt. Alle sind beige angezogen und leuchten in die Kamera und sind ja ach so glücklich und ach so fröhlich und happy family, happy life, happy weiß ich nicht was. Ich finde die Effenbergs, die sind so normal einfach, so wie wir sind. Und man denkt sich so, ja guck, die haben auch mal einen Scheißtag, da ist auch mal was schief gelaufen. Ich finde es schon inspirierend, auch wenn das jetzt nicht so das Paar ist, das Promi-Paar, aber wahrscheinlich macht es genau das aus. Die sind so ein bisschen näher an dem normalen Leben dran und an dem realistischen Eheleben.
Absolut. In diesem Sinne, meine liebe Yvonne, ich sage Dankeschön, wir müssen uns friseurgerecht verabschieden, deswegen Bussi links,
Mua.
Bussi rechts, Mua. Und bis ganz bald, Teuerste.
Mach's gut, Konzi.
Hier ist die SWR 3 Morning Show. Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen.
Klassischer Nobelpreisträger Smalltalk. Und wo warst du so, als der Anruf kam? Weil man weiß das ja tatsächlich vorher gar nicht, wenn die anrufen.
Dass man den kriegt auch. Diese Woche bekommen wieder einige Menschen diesen einen Anruf. Benjamin List hat den 2021 schon bekommen. Da hat er den Chemie-Nobelpreis erhalten. Wo waren Sie denn da?
Ich war mit meiner Frau in Amsterdam. Daran sieht man schon, dass ich wirklich nicht damit gerechnet habe. Und es war so eine kleine Städtereise. Wir waren im Konzert am Abend vorher und dann saßen wir in einem Café. Ich habe dann immer mal gesagt, in einem Coffeeshop, was aber in Amsterdam natürlich zweideutig ist. Es war ein ganz normales Café, wo wir gefrühstückt haben. Und auf einmal klingelt das Telefon. Meine Frau, um mich zu ärgern, sagt so, Ben, das ist der Anruf. Und dann steht aber da tatsächlich Stockholm auf dem Handy. Und dann hebe ich ab und es war tatsächlich Göran Hansen, der damals Vorsitzende, glaube ich, oder Sprecher vom Nobelpreiskomitee.
So, und dann ging es natürlich direkt zum Feiern in den anderen Coffeeshop.
Nee. Ist nicht so mein Ding.
So, jetzt ist natürlich die Frage, wie hat das denn die Arbeit verändert, müssen wir wissen. Gab das dann jetzt einen Push oder war es eher nervig, weil dann nur noch Interviews auf dem Plan standen und die Arbeit so ein bisschen hinten runtergefallen ist?
Also natürlich war es nicht nervig in dem Sinne. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Es war natürlich unglaublich toll und aufregend. Aber es hat schon ein bisschen unsere Arbeit gestört, weil es war wirklich so in dem Jahr, wir haben quasi die aufregendsten Katalysatoren, mit denen wir je gearbeitet haben. Und wir publizieren tolle Papers, quasi sozusagen die beste Zeit meines Labors gewesen, als das kam. Und es war dann schon so ein bisschen disruptiv. Ich musste halt durch die Welt reisen und Nobelpreisträger-Vorträge halten und konnte nicht so sehr das machen, was wir eigentlich hier gerne machen.
Benjamin List, Chemie-Nobelpreisträger. Gegen 11.30 Uhr gibt es, glaube ich, dann die Verkündung.
Viertel vor zwölf diesmal.
Viertel vor zwölf. Dann wissen wir, wer dieses Jahr den Chemie-Nobelpreis bekommt. Kunstwerke, die im Müll landen, und zwar aus Versehen. Ja, das kommt schon immer wieder mal vor. Jetzt auch wieder in einem Museum in den Niederlanden.
Ja, da hat ein Handwerker zwei zerquetschte Bierdosen in den Müll geworfen, weil er dachte, das kann doch sicher weg. Manuela Ried aus dem SWR3-Aktuell-Team.
Diese beiden leergetrunkenen und zerquetschten Bierdosen waren in einem Aufzug ausgestellt und dort nicht auf einem kleinen Podest oder hinter Glas, sondern direkt auf dem Boden. Geschaffen hat das Ganze ein französischer Künstler. Der Titel All the Good Times We Spend Together, also all die guten Zeiten, die wir zusammen verbracht haben. Und wenn du ganz nah an die Dosen ran bist, ja, dann war schon zu erkennen, die beiden waren mit Acrylfarbe bemalt, aber das ist eben diesem Handwerker, einem Aufzugstechniker nicht aufgefallen. Der hat die Dosen aufgehoben, in den Müll geworfen. Die Kuratorin hat nach einer Pause bemerkt, dass der Aufzug leer war und die Dosen dann gerade noch rechtzeitig aus dem Mülleimer rausgeholt, bevor der geleert werden konnte. Und jetzt werden diese Dosen eben nicht mehr auf dem Boden des Aufzugs ausgestellt, sondern auf einem Sockel an der Stelle, an der Kunstwerke eben normalerweise ausgestellt.
Man hat dazu gelernt.
Die waren halt ordentlich jetzt aber auch. Ich finde das eigentlich, ist das
ich
ja eine schöne.
Ein Feinzug von dem Handwerker. Aber das Schöne ist ja, sowas kommt ja immer mal wieder vor, Manu, ne? Dass Kunstwerke aus Versehen entsorgt werden.
Zum Beispiel in Mannheim. Da hat eine Putzkraft vor 8 Jahren ein Kunstwerk entsorgt, bei dem mehrere zerknüllte Rettungsdecken aus einer dunkelgrauen Mülltonne so herausgequollen sind. Die Installation hatte den Namen Behausung 6-2016 und die Installation konnte gerettet werden und hieß danach Behausung 6A-2016. Und in einem Londoner Museum, da hat eine Putzkraft mal einen Plastiksack weggeworfen, der war voller Papierschnipsel. Der Künstler wollte damit die, Zitat, Vergänglichkeit der Kunst darstellen.
Ja gut, ist ihm damit ja auch quasi gelungen, muss man sagen.
SWR 3, die Morning Show. Montag bis Freitag von 5 bis 10. SWR